Ich lese uns einen Text aus 1. Mose, Kapitel 12, 1, die folgenden Verse. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und die dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, da er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot und seines Bruders Sohn samt aller ihrer Habe, die sie erworben, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und als sie ins Land Kanaan kamen, durchzog Abram das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche Mores, und damals waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Ja, bis dahin. Ja, liebe Freunde und Gäste, liebe Gemeinde, der Anfang des Lebens Abrams ist relativ normal für die damalige Zeit, aus der Abram kommt, auch in dem Gebiet, wo er lebt, dass dort viele Menschen ja auch als Nomaden leben, die halt umherziehen, die Weideland suchen für ihre Tiere. Und Abram kommt aus einer Sippe, sein Vater Terach, der verschiedene Söhne auch hat, und dann heiraten die Söhne und die Sippe wird größer. Und jetzt gibt es eben halt auch verschiedene Fragen, die dort einfach auftreten. Das Leben dieser Sippe ist in der Tat schon auch in dem Kapitel 11, wenn man sich da mal einmal mit beschäftigt, mit dem ersten Buch Mose 11 und 12 und sich so einfach reinbegibt ins Leben Abrahams, dann ist das schon sehr interessant. Da ging nicht alles glatt. Einer der Brüder vom Abram starb zum Beispiel eher auch als der Vater. Und das war für die ganze Sippe auch nicht wirklich eher tragisch, nicht einfach so entgegenzunehmen. Oder auch, dass die Frau vom Abram, Sarai, keine Kinder bekommen konnte. Das gehörte dann, das kam schon mal vor, auch in anderen Familien natürlich dort. Und doch war es eben halt für diese Großfamilie, wo Terach zuerst der Urvater hier war, und dann ist aber Abram doch so an dieser Stelle angelangt, wo zu fragen war, wie geht's in seinem Leben weiter mit Sarai. Der Text sagt, Abram war schon 75 Jahre alt, als Gott jetzt anfängt so zu reden. Und Gott redet doch in einer sehr erstaunlichen Weise. Er redet so zu Abraham, der aus dieser großen Sippe kam, dass Gott aus ihm und aus seiner Familie, dass er mit Sarai zusammen ist, dass er ein großes Volk machen will. Und das ist eigentlich ein dicker Widerspruch. Wie kann Gott reden, was gar nicht geht? Denn Sarah konnte keine Kinder bekommen. Das war so die erste Verheißung, die Gott dem Abraham gibt. Und eigentlich ein ganz schön dickes Ding. Aber das andere war genauso dick. Dass er dann dem Abraham sagte: Abraham, ich werde aus deiner Familie das so machen, dass ihr ein Land bekommen werdet. wo ihr wohnen werdet. Also das muss man ja erstmal verkraften. Ne? Eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, bekommt Kinder. Und ich bin nicht anscheinend so wichtig für Gott, dass meine Familie ein ganzes Land bekommen soll. Zum Zeichen dadurch, dass der lebendige Gott lebt. Das sind so diese beiden Abrahams-Verheißungen, die so für sein Leben gelten. Und wenn wir das so lesen, wir haben es sicher schon manches Mal gehört, dann kann uns das eigentlich nur immer wieder neu richtig erstaunen, was Gott hier redet. Und ich denke, wenn Gottes Reden so an Abraham ergeht, dann ist das so zu vergleichen, auch mit dem Sachverhalt zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 3. Da steht, er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Mit er ist jetzt Gott gemeint. Gott trägt das All, das ganze Universum, kann man ja auch sagen, durch sein machtvolles Wort. Und dazu gehört eben auch, dass die Erde in der richtigen Umlaufbahn ist, um die Sonne zum Beispiel, oder nicht mit dem Mond hier kollidiert. Gott redet und wir können hier als Menschen das so entgegennehmen, dass seine Schöpfung wirklich auch funktioniert. Und wenn Gott nicht neu reden würde, dann wäre die Erde wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Gott redet immer wieder neu. Nicht nur beim Anfang der Schöpfung, wo Gott alles gemacht hat, sondern Gott redet jetzt aktuell. Und wenn er nicht reden würde, dann wäre die Welt schon hinüber. Natürlich lässt andererseits auch Gott Dinge zu in dieser Welt, die nicht gut sind und wo wir sagen, warum das alles her? Das sind so Fragen, da muss man sich näher mit beschäftigen. Aber wenn Gott nicht reden würde, dann würde gar nichts mehr funktionieren, ne? Das muss uns irgendwie doch klar sein. Und ich denke, wenn wir so reingucken, gerade auch ins Neue Testament, dann bestätigt das ja auch gerade die Schöpfung oder dass Gott mit auch vorher schon mit Kain und Abel geredet hat, wörtlich, ja, oder mit Noah einen Bund gemacht hat. Gott ist ein redender Gott, ein Gott, der auf Beziehung angelegt ist zu uns Menschen. Und deswegen ist sein Reden eigentlich eine sehr gute Sache. Sein Reden ist etwas, was Leben erhält und was Leben auch wieder neu heranbringt. Und wenn wir dieses Verständnis haben und so uns mit Abraham beschäftigen, dass Gott durch sein Reden Neues hervorbringt und Gutes hervorbringt, dann können wir uns so ein Stück vorstellen, dass Abraham diese beiden Dinge, die ihm von Gott gesagt wird, diese beiden Unmöglichkeiten, sage ich mal, im menschlichen Bereich, dass Abraham das sagt, Herr, ich kann es nicht verstehen, aber ich möchte dir glauben. Herr, ich glaube dir. Vielleicht hat er manchmal gedacht, hilf meinem Unglauben, aber ich möchte einfach, dass du hier zum Zuge kommst. So ein Stück Einleitendes, in dem, wie Abraham so vor Gott steht und wie Abraham auch Glauben lernt, wie er von Gott den Glauben bekommt und wie der Glaube so eine feste Zuversicht wird, eine Realität wird. Und das wird bei Abraham so gewesen sein, dass der Glaube eine Realität geworden ist. Und Abraham macht sich los und zuerst aus seinem Heimatbereich in der Nähe von Babel, wo die Stadt Ur ist, und dann schon diese vielen 100 Kilometer nach Haran, zwischen Euphrat und Tigris, ein sehr fruchtbares Land. Und er macht sich auf und er kennt Gott gar nicht. Er kennt gar nicht den Namen Gottes. Später stellt sich Gott vor mit El Shaddai. Ich bin der allmächtige Gott. Aber Abraham hat die Vorstellung, ich habe es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und ich möchte Gott so auch hören und auch Gott nachfolgen. Und er hat die Vorstellungskraft, dass das richtig ist, was Gott sagt, dass ich das tue. Abraham denkt sich dort hinein und er macht sich auf den Weg. Ja, mit seiner Familie, er nimmt noch von seinem Onkel den Sohn mit, Lot und seine Familie. Er nimmt viele Tiere mit, Schafe, Ziegen, all das, was die Familie ausgemacht hat, Kamele. Er nimmt ein Stück auch den Reichtum mit, die Habe, die er erwirtschaften konnte. Und er macht sie auf den Weg, weil Gott es gesagt hat. Da macht sich jemand auf den Weg, weil Gott es gesagt hat. Diese Mobilität im Glauben, das fällt mir auf. Damals haben die Leute oft so gelebt, im nomadischen Grundbewusstsein, mussten sie auch sehr flexibel sein. Und auch in der heutigen Zeit, denke ich, dürfen wir auf den Glauben, auf Gott so vertrauen, dass wir sagen, Herr, wenn wir uns aufmachen, wenn da etwas ganz Neues kommt, was uns vielleicht Angst macht, was uns Furcht eintreibt, aber Herr, wir vertrauen dir, dass wir auch das Neue entgegennehmen können und dass wir in dem Neuen auch leben können und Kraft bekommen. Und so lernt der Abraham Glauben, ne? Der konnte das nicht alles von Anfang an, oder da könnte man sagen, Abraham, du hast eine gute Schule gehabt, du hast einen guten Lehrer gehabt, im Glauben eine 2 und du tust das auch alles. Nee, war nicht so. Und Abraham macht sich auf und der lernt Schritt für Schritt, was Glauben an Gott bedeutet. Also eine doch sehr starke Begebenheit hier, wenn wir uns um Abraham bemühen, ihn zu verstehen, dass hier der Glaube an Gott immer ein Stückchen mehr verstanden wird und auch gelebt wird. Im Neuen Testament wird er auch der Vater des Glaubens genannt, aber das hat dann auch wirklich so vom Ende seines Lebens her, wo man das so sagen kann. Oder andererseits auch, dass er Freund Gottes genannt wird, mit dem Gott so persönlich redet. Wir werden das vielleicht an den nächsten Sonntagen noch hören, wo es auch einmal um Sodom und Gomorra gehen wird. In dem Zusammenhang, wie persönlich Gott mit Abraham redet, der ein Freund Gottes geworden ist. Und wo Gott sagt, sollte ich ohne Abraham das alles entscheiden? So viel Vertrauen hat auf einmal Gott auch einem Menschen gegenüber. Das ist stark berichtet. Gott nimmt uns rein in den Realismus des Glaubens. Jesus sagt in Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, hebe dich weg. Und so wird es geschehen. Nichts wird euch unmöglich sein. Matthäus 17, Vers 20. Der Abraham hat diese beiden Berge in seinem Leben. Die Verheißung Gottes waren für ihn 2 dicke Berge, die da standen. Wie soll das passieren, Herr? Dass meine Frau Kinder kriegt, die kann keine kriegen. Dass meine Sippe ein Land einmal haben darf. Gott zu deiner Ehre. Jesus sagt, dieser Senfkorn-Glaube, der kann Berge versetzen. Wenn man bedenkt, was aus einem Senfkorn entsteht, welch eine Pflanze, die Meter hoch ist, das würde man nicht denken. Ein Senfkorn kann man mit bloßem Auge kaum sehen. Da muss man sich schon sehr anstrengen. Ja, und dieser Glaube, der wird hier bei Abraham direkt von Anfang an ins Spiel gebracht. Der Glaube, der Senfkorn-Glaube bei Jesus, der trifft hier, wenn ich den Glauben Abrahams ein Stück skizzieren sollte und uns näher bringen sollte. Und der Glaube, der hier berichtet wird, ist trotzdem real. Was für Gott möglich ist, ja. Und was vorher für Menschen eigentlich unmöglich ist, ist für Gott möglich. Jesus nimmt uns da auch genauso hinein in diese Begebenheit und wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo wir auch gemerkt haben, dass der Glaube nicht mehr so auf Wunder aus ist, sondern dass wir auch nie im Glauben eigentlich wenig wagen, weil es ja vielleicht mehr um Planung geht in unserem Lebensalltag, um Analyse, manchmal um Wissenschaft und die Wunder der Technik. Und darauf vertrauen wir. Wir vertrauen darauf, dass alles einen guten Ablauf kriegt, dass wir das erdenken können. Und eigentlich ist auch das so weit gekommen, dass das Denken der Menschen, jetzt so hier in Europa, uns dazu gebracht haben, dass der Glaube doch ganz schön beschnitten ist. Dass wenn Gott etwas gesagt hat und wir das glauben sollen, dann schaltet sich unser Verstand ein und sagt zack, zack, zack. Bei Abraham war das vielleicht aber auch ähnlich so. Der war ja auch nicht ganz dumm, denke ich mal. Da war auch zack, zack, zack. Ja, kann eigentlich gar nicht sein. Aber wir leben schon in der Zeitepoche, dass der Glaube an Jesus Christus eigentlich beschnitten ist von der Aufklärung, von unserem Verstand, von dem, wie wir alle gewohnt sind zu denken. Wie kann ich das ein bisschen deutlich machen? Wenn in einem Betrieb, der vielleicht in Schwierigkeiten gekommen ist, und jetzt soll eine besondere Maßnahme her, um den Betrieb wieder in Gang zu bringen. Und jetzt wollen die Geld ausgeben, was sie eigentlich gar nicht haben. Und jetzt geht es darum, soll man jetzt diesen Kredit aufnehmen dafür, um das Gute zu bewegen oder nicht? Und dann gibt es so einen Worst-Case-Szenario, dass man den schlechtesten Fall immer durchdenkt, der dann entsteht, wenn es nicht gelingt. Und dann gibt es viele Beispiele, diesen schlechtesten Fall dann zu ergründen und ihn darzustellen. Und oft ist es so, wenn man sich da so die Mühe gemacht hat, danach macht man dann gar nichts mehr. Dann ist man gar nicht so ermutigt zu sagen, wir packen das an. Und bei Gott läuft das ein Stückchen anders. Vielleicht haben wir bei Gott nicht immer so die feste Planung, die Sicherheit. Wir haben eigentlich nur die Sicherheit, dass Gott geredet hat. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Ja, ergebnisoffen. Aber wenn wir Gott vertrauen, hier kommt so ein Stückchen diese Qualität herein, die wir im Glauben haben dürfen. Herr, ich vertraue dir viel mehr als das, was mein Verstand so hergibt. Das Leben ist oft geheimnislos geworden und der christliche Glaube ist oft beschnitten worden. Wir können manchmal Gott so im Einzelnen, im Alltag gar nicht so vertrauen, sondern wir vertrauen doch mehr das, was wir hervorbringen können, und dann war es das. Bei Abraham ist das anders. In Vers 2 heißt es, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen, sagt Gott zu Abraham. Und du sollst ein Segen sein. Der Vers ist ein bisschen kurios. Da steckt nämlich so ein Parallelismus drin. Eigentlich muss man den ersten Teil und den dritten Teil lesen und den zweiten Teil und den vierten Teil. Dann heißt das, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will deinen Namen groß machen. Und dann, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Beides hat, ist hier im Bibeltext eingewebt worden in diesem Parallelismus. Und was kann das heißen? Ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen. Beide Satzhälften werden hintereinander gestellt. Vielleicht heißt es eben doch, dass hier auch im Bibeltext, das beinahe lyrisch, also literarisch deutlich wird, dass Gott das Dasein Abrahams einfach entfalten wird, vergrößern wird. Dass Gott vorhat, Abraham so zu segnen, dass diese Segnungen im Laufe der Zeit auch wirklich deutlich werden. Und das mag Abraham jetzt so gehört haben, dass Gott das ernst meint. Wie Gott redet, auf eine so schöne Weise redet, da kann ich ihm vielleicht auch noch einmal doppelt vertrauen. In Vers 6 heißt es denn, dass Abraham weitergezogen war von Haran in das Land Kanaan. Dann wird er ungefähr mit seiner Karawane über 1000 Kilometer schon verbracht haben, auch wenn er in Haran länger Zwischenstation gemacht hat. Und jetzt im Land Kanaan durchzieht er das Land hin und her. Und er merkt, dass Gott dieses Land Kanaan seiner Familie, die nach ihm kommen wird, geben will. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Der Mann sieht gar nichts. Der weiß doch gar nichts, da leben die Kanaaniter. Der soll mal was davon sagen. Da wird Abraham aber ganz schnell sich auseinanderzusetzen haben. Ja, das Land gehört euch gar nicht, Gott hat es mir gegeben. Ja, aber so geht er nicht durch, sondern er durchzieht das Land und sagt, Herr, ich merke, du bist hier und es wird einmal in die Existenz kommen. Ja, es war über 600 Jahre später durch Josua, ja, wo die Israeliten dann in das Land gegangen sind. Gott redet und Gott hat ganz andere Zeitvorstellungen. Ja, über 600 Jahre später passiert das, was Gott dem Abraham gesagt hat. Aber Abraham sieht nichts davon. Er durchzieht das Land, auch betend. Er will den Gott El Shaddai, den Allmächtigen, dem dient er. Und er kümmert sich vielleicht auch um die Menschen, die da sind. Er ist vielleicht ergriffen davon und wünscht sich, Gott, dass sie doch auch dich hören könnten, wie ich dich höre. Und dass sie mit dir leben könnten, Gott, du bist ein allmächtiger Gott. Ich stelle mir so vor, dass wir das ganz praktisch mal machen können. Wie Abraham so durchs Land gezogen ist, ob wir nicht mal durch die Stadt, durch den Innenstadtbereich ziehen können. Ja, dann beten wir für Menschen, die da wohnen, vielleicht wissen wir das. Oder wir kümmern uns um Werke, die da arbeiten. Wenn wir in der Innenstadt sind, kommen wir vielleicht zur Zille vorbei, können da beten für die Mitarbeiter, die dort treu ihre Arbeit auch machen. Gehen vielleicht weiter, kommen am Rathaus vorbei, da fällt uns auch manches ein, wofür wir beten können. Und ja, oder wir haben Begegnungen mit Menschen, die Gott uns aufs Herz legt. Wir durchziehen den Raum, in dem wir leben und wo Gott uns hineingestellt hat. Beten auf einmal für Ehen, dass sie zusammenbleiben, dass vielleicht Schwieriges aufgearbeitet wird, aber dass Gott hier anfängt wieder zu wirken, dass Zusammenhalt entsteht. Ja, wir können es so machen wie Abraham. Und da, wo er uns das im Glauben auflegt, da ist es wunderbar. Und ich denke, da, wo wir das tun, merken wir auch, wie wir selber dabei heil werden, wie wir selber dabei auch Gott näher kommen. Denn das ist auch wichtig, dass wir vor Gott immer wieder neu, dass uns vergeben wird und dass wir vor ihm sein dürfen. Abraham durchzieht das Land, aber nicht nur das. In Vers 8 wird dann berichtet, er baut Gott einen Altar in Sichem. Und ein Altar hat ja mit vielen einzelnen Steinen zu tun. Da gibt es manche Steine, die so zur Last geworden sind, die so ein Zeichen der Last sind in meinem Leben. Andere Steine, die voller Dankbarkeit sind, auch Gott gegenüber. Danke, Herr, du redest, ist zwar oft mühevoll, das zu tun, aber Herr, danke, dass du redest, weil wenn du redest, dann lebe ich und dann lohnt sich mein Leben. Und er baut ein Altar. Ein Altar ist ja immer so ein Zeichen dafür, wenn ich Gott Dank gebe, Dank opfere und dann steigt der Rauch gerade hoch, ja, dass Gott das annimmt. Ein Altar ist so diese Verbindung mit dem lebendigen Gott. Ne? Und das hat Abraham auch damit ausgedrückt, dass er diesen Altar gebaut hat, obwohl er ja gar keine Ahnung von dem Land hat. Aber er wusste, Gott wird das nehmen. Und er ist Gott dankbar, weil Gott geredet hat. Und er glaubt dem großen Gott. Er glaubt, dass er einmal Vater sein wird, zusammen mit Sarah ein Kind haben darf. Und das andere, dass auch seiner Familie dieses Land gegeben wird, in Gottes Zeit. Gott gibt Verheißungen und Verheißungen, die uns oft ganz schön herausfordern. Aber bei Abraham ist das so praktisch. Da können wir so den Glauben auch lernen, dass er ganz schön oft versagt hat, das will ich nicht verschweigen und das kommt in die nächsten Sonntage auch deutlich hervor. Aber er ist bei Gott geblieben, genau wie ein David mit Gott ganz eng gelebt hat und ist im Glauben weitergegangen. Herr, ich glaube, hilf mir dabei. Hilf mir, dass ich nicht im Glauben einfach strande. Ich habe das mal bei dem Johann Gerd Onken erlebt. Er hatte also als Gründer der Baptistengemeinden in Deutschland vor wirklich ganz langer Zeit, hatte er mal eine USA-Reise gemacht und sollte mit dem Zug fahren von einem Ort zum anderen, wo er dann halt auch einen Dienst hatte. Und dann gab es ein Zugunglück und der Zug stürzte eine Brücke herunter, 200 bis 300 Meter tief in ein Gewässer. Und es gab da natürlich viel Chaos, gab viele Verletzte und auch Tote. Und Johann Gerd Onken hat überlebt. Er konnte sich das gar nicht, konnte das gar nicht glauben und hat das versucht zu verstehen. Herr, du hast mich doch eigentlich anvertraut, dass ich für dich unterwegs bin, auch in einer missionarischen Weise. Und dann passiert so ein Problem und was willst du mir dadurch sagen? Aber er kam dann insgesamt, glaube ich, sehr gestärkt zurück von dieser USA-Reise und hat hier in Deutschland einfach für Jesus gewirkt und hat gesagt, es lohnt sich, den Menschen Jesus weiterzubringen, dass der Glaube am lebendigen Gott wirklich das Wichtigste wird in unserem Leben. Und so kam es auch in Hamburg zu der Gründung der ersten Baptistengemeinde dort, damals 1834. Und er hatte so diese Überzeugung gehabt, dass wenn jemand zu Jesus Christus kommt und dass Jesus Christus der Herr wird in seinem Leben, ja, dann bin ich gerettet, dann bin ich vor Gott so angenommen, wie ich bin. Dann habe ich meinen Lebenssinn gefunden. Und das hat er wirklich sehr missionarisch einfach gelebt. Damals in Hamburg, in der Stadt. Der war auch schon manchmal sicherlich, dass manche gedacht haben, die Nase hochgezogen haben, es kommt schon wieder dieser Jesus-Typ da, der das immer dauernd sagt. Aber ich glaube, er durchzog auch manches Mal diese Stadt Hamburg und hat gebetet für die Leute. Hat gesagt, Herr, du willst doch hier was tun. Du willst, dass Gemeinde entsteht zu deiner Ehre und dass du hier bist. Ja, wir können lernen an so vielen guten Vorbildern und dass Glaube so konkret sein darf und manchmal auch Erstaunliches aus Glauben heraus geschieht, weil Gott es will. Amen.